Ja, ich darf euch jetzt einladen, meine Geschichte zu hören, wie ich ja, aus den tiefsten Tälern der Dunkelheit von einem Menschen, der gegen Gott gesungen hat, auf großen Bühnen, zum wahren und lebendigen Gott Jesus Christus gefunden habe. Es war ein langer, steiniger Weg. Ich lade euch jetzt ein, mal daran teilzuhaben. Ja, ich bin 1970 geboren in Wolfsburg. Kennt ihr Wolfsburg? Das ist die Stadt des Volkswagens, nicht? Ja. Wer von euch hat einen Volkswagen? Naja, immerhin. Das weiß ich auch, warum es denen so schlecht geht. Ne? Okay, alles klar. Ja, das ist eine sehr industriell geprägte Stadt. Und ich bin auf eine katholische Schule gegangen, also religiös aufgewachsen. Was der Unterschied zwischen lebendigem Glauben und Religion ist, das wird hoffentlich in diesem Vortrag noch klar herauskommen. Ja, bin auch in die Kirche gegangen, in die katholische Kirche bei uns im Ort und wusste, es gibt Gott, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm. Wisst ihr, er war irgendwie so weit weg. Und wer er ist, wusste ich auch nicht genau. Also klar, da hing zwar ein Kreuz in der Kirche, ich habe auch gesehen, da hing der leidende Jesus dran. In der katholischen Kirche wird das Kruzifix also aufgehängt, da hängt sozusagen Christus in seiner Qual, die er für uns erlitten hat, in der Kirche. Aber das Evangelium konnte mir die katholische Kirche auch nicht beibringen. Die gute Nachricht, was es bedeutet, dass Christus da hing und am dritten Tag ein leeres Grab hinterlassen hat, das konnte mir die Religion nicht vermitteln. Also ich hatte keine lebendige Beziehung zu Gott. Bin in einem relativ problematischen Umfeld aufgewachsen. Das heißt, meine Eltern sind Vertriebene. Also sozusagen meine Großeltern, aber meine Eltern haben das so mitgenommen. Mein Vater hat die Flucht noch miterlebt, wohl als Zweijähriger. Und zwar kamen die aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches. Also aus Oberschlesien und aus Danzig. Beide Stränge der Familie sind also vertrieben worden Ende des Krieges. Und die haben natürlich viel Trauma erlebt, Morde, Vergewaltigungen, erfrorene Menschen, auch erfrorene Kinder. Mein Vater musste sozusagen seinen kleinen einjährigen Bruder, mussten sie erfroren zurücklassen. Der ist auf dieser Flucht auf den Pferdewagen erfroren. Also meine Eltern und meine Großeltern haben viel Trauma mit in sich herumgetragen. Das habe ich als Kind, also als Enkel oder als Kind meiner Eltern gemerkt. Aber ich konnte es nicht einordnen, ich wusste nicht, woher das kommt. Ich wusste nur, die sind irgendwie traurig. Irgendwas treibt die um, irgendwas passt da nicht in ihnen. Und der Alkohol spielte eine große Rolle. Heute weiß ich, dass die versucht haben, ihre Traumata zu bekämpfen. Mit Alkohol. Das ist ja naheliegend, das gibt es in jedem Laden. Psychotherapie gab es sowieso noch nicht. Meine Eltern sind auch nicht zur Seelsorge gegangen, weil sie waren halt religiös, aber halt hatten keine lebendige Beziehung zu Gott. Das heißt, man ist dann einmal im Jahr zur Kirche gegangen und damit hatte sich das auch. Leider hatten sie keine lebendige Beziehung zu Gott, also haben sie versucht, diese Traumata, diese Traurigkeit dadurch zu bekämpfen, dass sie sich ins Vergnügen gestürzt haben. Die Nachkriegszeit war geprägt durch Rock'n'Roll. Mein Vater hat schnell Musik gemacht, hat gemerkt, damit kann er die Blicke auf sich ziehen oder beziehungsweise die Leute auch begeistern. Also hat er selbst eine Band gegründet und hat Rock gemacht. Rock'n'Roll, Elvis Presley und so weiter. Ich habe als Kind auch die Platten gehört, weil mein Vater hatte eine große Plattensammlung und dann hatten wir so einen Plattenspieler und ich habe dann DJ gespielt. Und dann waren sie ruiniert, die Platten. Aber ich bin damit schnell in Berührung gekommen mit Musik und deswegen habe ich als Kind auch schon Elvis und Frank Sinatra und Dean Martin nachgesungen, weil das habe ich halt in dem Plattenschrank meines Vaters gefunden. Ja, also dementsprechend war meine Kindheit unsicher, weil ich wusste nie, was mich erwartet, wenn ich aus der Schule nach Hause komme. Ich war eigentlich Kind, ich habe noch einen Bruder, ist ein Jahr älter, aber ich war Kind von vier Eltern. Wisst ihr, wie ich das meine? Zwei Nüchternen und zwei Besoffenen. Ja. Also das heißt, wenn die besoffen waren, waren die total anders. Als wären das total andere Eltern. Und ich dachte mir so, Wahnsinn, ich habe 4 Eltern. Und ich fand die natürlich am besten, wenn die nüchtern waren. Das fand ich am schönsten, aber das war nicht so häufig. Und deswegen wusste ich auch nie, was mich erwartet. Waren sie melancholisch, waren sie depressiv, wenn ich nach Hause kam oder wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kam. Gab es Stunk, Streit, Prügelei, was auch immer. So war mein Leben geprägt durch Unsicherheit und Gewalt, verbale Gewalt, körperliche Gewalt, emotionale Gewalt. Ja. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal in die Kirche ging, also in die katholische Kirche, da habe mich da vors Kreuz gesetzt, allein. Ich bin allein in die Kirche gegangen als 10-Jähriger und habe gedacht, ja Gott, wenn du hier bist, dann bist du ja auch allmächtig, du hast dann alles erschaffen, dann kannst du ja auch meine Familie heil machen. Das kriegst du doch hin, oder? Wenn du Gott bist, dann kannst du das machen. Hab das 2, 3, 4 Mal gemacht, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und nichts wurde besser, ja, sondern es verschlimmerte sich. Also das heißt, die Gewalt nahm zu, der Alkohol nahm zu. Der Alkoholismus ist eine fortlaufende Krankheit, die spitzt sich zu. Und ich muss auch sagen, das sucht sich auch keiner aus. Also ein alkoholkranker Mensch hat sich die Krankheit nicht ausgesucht. Ich will das nicht verharmlosen, aber das ist eine Krankheit. Und ich glaube, Alkoholiker leiden unter ihrer Krankheit auch sehr, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben. Aber so war das bei meinen Eltern auch. Und das habe ich auch gemerkt. Also es wurde alles nicht besser, sondern schlimmer. Aber Gott heilte meine Familie nicht, sondern sie zerbrach. Und dann habe ich irgendwann mit 13, 14 rum gesagt, naja Gott, wenn du meine Familie nicht heil machen kannst, dann brauche ich dich auch nicht. Dann bist du ja nicht allmächtig. Warum sollte ich dann noch irgendwas mit dir zu tun haben wollen? Habe mich also losgesagt von Gott. Ja? Obwohl ich mich identifizieren konnte mit Jesus. Ich weiß noch, als der am Kreuz hing in der katholischen Kirche, diese Qual, die der da erlitten haben muss, ich habe mir das so vorgestellt als Kind, das konnte ich nachvollziehen, weil ich hatte auch Seelenqual und ja, dieses Leid, was da am Kreuz dargestellt wurde, damit konnte ich mich identifizieren. Ich habe ja auch irgendwie gelitten. Aber ich konnte das noch nicht einordnen, ich wusste noch nicht, wer Jesus ist und was sein Auftrag war. Also habe ich mich losgesagt von Gott. Habe meine erste Band gegründet und dann habe ich meine ganze Wut, meinen Zorn, meinen Schmerz, meinen Hass, meine Trauer, meine Unsicherheiten, alles, was mich so umgetrieben hat, habe ich rausposaunt in der Musik. Wisst ihr, grundsätzlich ist erstmal Kunst ein Werkzeug, in dem man seine inneren Abgründe auch reflektieren kann. Man kann das so nach außen kehren, so was einen so umtreibt. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber es hat mich nicht wirklich weitergebracht. Erstmal war das eine Art Schreitherapie. Okay, ich habe alles rausgebrüllt, was mich so umgetrieben hat. Und ich hatte ja auch ordentlich Wut auf Gott. Ja, der hat ja meine Familie nicht heil gemacht. Also habe ich auch gegen Gott gesungen. Also stand ich irgendwann auf der Bühne, wir hatten unseren ersten Plattenvertrag. Und wisst ihr, was ich gesungen habe? Gott ist tot. Ja, nicht besonders originell, weil auf den Gedanken ist schon jemand vor mir gekommen, der hieß Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph. Ja, er hat gesagt, Gott ist tot. Ja, okay. Irgendwie ja auch rückblickend relativ lächerlich, weil wenn Gott tot wäre, dann würde ich ihn doch nicht zum Thema machen, oder? Also sobald man sagt, Gott ist tot, macht man ihn schon zum Thema. Ja, wenn jemand wirklich glaubt, dass es keinen Gott gibt, dann singt er auch nicht über ihn. Ich habe aber über Gott gesungen, aber mit Zorn im Herzen, mit Wut. Ich war im Krieg mit Gott. Gott hatte mich zutiefst enttäuscht und das habe ich rausgelassen in meiner Musik. Ja, dann wurden wir auch immer erfolgreicher. Krass, ne? Dass wenn man gegen Gott singt, wird man erfolgreich in dieser Welt. Womit das wohl zusammenhängt? Nun gut, heute weiß ich das. Damals wusste ich es nicht. Ich war kein Satanist. Ich fand Satanisten immer irgendwie lächerlich. Die malten sich so komisch an und hatten umgedrehte Kreuze, die waren irgendwie peinlich. Aber rückblickend muss ich sagen, ich war trotzdem ein kleines Jojo oder eine kleine Handpuppe oder eine Marionette vom Teufel, ohne es überhaupt zu merken. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich war nur wütend, Ich war voller Zorn, voller Trauer, voller Angst und habe das rausgelassen, aber ich wusste gar nicht, dass Satan mich benutzt, um sein Reich zu bauen. Das Reich der Finsternis, das Reich des Bösen, des Hasses, der Zwietracht, der Spaltung, das findet er toll. Und wenn man gegen Gott singt, das findet er umso toller. Das findet er richtig gut. Ja, und so hatten wir dann auch irgendwann immer mehr Erfolg. Wir spielten in Berlin das erste Mal. Wow, die Hauptstadt, wir spielen in Berlin. Oder auch in Leipzig, in den ganzen Großstädten, in Hamburg, in Hannover, in München, aber dann auch in New York und in Moskau und in Mexico City. Wahnsinn. Und irgendwann hatten wir dann unseren ersten Nummer-1-Hit. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Kennt vielleicht der eine oder die andere noch? 2004 war das. Nummer-1-Hit in allen deutschsprachigen Ländern, wochenlang auf Platz 1. Jedes Schulhofkind konnte dieses Lied mitsingen. Und dann denkst du, jetzt hast du es geschafft. Da war ja dieses tiefe Loch in mir, wisst ihr, diese Leere, diese Dunkelheit, diese Trauer, ihr wisst, dieses Gemisch von negativen Emotionen. Und das war so ein Riesenabgrund in mir. Und ich dachte, jetzt, wo du auf den großen Bühnen stehst, auf den größten mit der Welt, also sprich Rock am Ring, Rock im Park oder Wacken, kennt ihr Wacken Open Air, ne? Wenn dir 80.000 Leute zujubeln, da musst du es doch geschafft haben. Nummer 1 Hit, da muss doch dieses Loch gefüllt sein endlich. Aber ich wurde immer leerer und immer depressiver, hatte Selbstmordgedanken und mein Alltag wurde immer schwärzer und schwärzer, wie so eine Abwärtsspirale. Also nichts mit, alles wird gut, wenn du total erfolgreich bist und berühmt. Nein, ich wurde immer leerer und immer trauriger. Ich habe auch gesehen, das waren nicht wirklich Leute, die mich jetzt geliebt haben, die da im Publikum standen und mir zugejubelt haben, weil die kennen mich ja gar nicht. Es ist natürlich keine Liebe, die dir da entgegenkommt, das ist sowas wie Bewunderung. Aus heutiger Sicht würde ich sogar sagen, das ist sowas wie Anbetung. Leute gehen zu Konzerten oder ins Fußballstadion, um anzubeten, weil wir sind zur Anbetung erschaffen von unserem Schöpfer. Und das weiß der Teufel und deswegen gibt er uns andere Sachen, die wir anbeten können. Der ist schlau. Und so haben mich auch tausende Leute, Zehntausende angebetet auf der Bühne. Würde ich heute sagen, damals habe ich das nicht so empfunden, aber heute würde ich klar sagen, doch, das ist Anbetung. Aber das, was ich eigentlich brauchte, diese Liebe, die mir meine Eltern nicht geben konnten, diese Sicherheit, diesen Frieden, das konnte mir dieser Erfolg auch nicht geben. Oder diese Zehntausende Leute, die vor mir saßen oder standen, je nachdem, ob es ein klassisches Konzert war oder ein Rockkonzert. Wir haben auch mit Orchester gespielt, war auch schön. Aber auch das konnte meine Seele nicht befrieden. Bis dann, 2009 war es, mein kleiner Sohn, der war damals 3 Jahre, an Krebs erkrankte. Eine seltene Form von Augenkrebs. Und ich sag euch, wenn euch das passiert, ihr habt ja wahrscheinlich alle Kinder, oder? Fast alle. Dann zieht's dir den Boden unter den Füßen weg. Weil du bist machtlos, du weißt gar nicht, was du tun sollst. Dieser kleine, hilflose Junge hatte Krebs. Und du weißt ja nicht, was passiert. Stirbt er? Muss er beide Augen verlieren? Ich weiß noch, wie ich dann in der Charité in Berlin so wie so ein Aufziehmännchen durch die Flure gelaufen bin, völlig aufgewühlt, mit Zorn und Wut und Trauer und Angst im Herzen. Und irgendwann stand ich vor der Kapelle. Fast jedes Krankenhaus hat auch eine Kapelle. Die Tür stand offen, ich bin reingegangen. Sie war leer. Leere Stühle standen da, aber da war auch ein leeres Kreuz. Dann bin ich mit geballten Fäusten immer näher gegangen zum Kreuz und habe innerlich gesagt, in meinem Herzen, weiß ich noch, nimm mich. Nimm mich. Nicht meinen Jungen, nimm mich. Merkt ihr was? Ich hatte schon wieder direkten Kontakt mit Gott. Aber ich war noch nicht im Frieden mit ihm. Geballte Fäuste waren da noch. Wut. Wie kannst du das zulassen, dass sowas passiert? Warum ich? Warum mein kleiner Junge? Er musste dann operiert werden. Ein Auge wurde entfernt. Und wir wussten ja nicht, wie geht das jetzt aus? Zweiter Auge auch noch, Chemo, hat der Krebs vielleicht gestreut, vielleicht muss er auch sterben. Und ich hatte Angst, unfassbare Angst. Aber ich habe schon zu Gott gebetet in meinem Herzen. Noch im Zorn, aber da war schon Annäherung. Und wisst ihr, wenn euch der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann fallt ihr auf die Knie. Und wisst ihr, was ihr in dieser Position machen könnt? Beten. Manchmal tut Gott das, dass er uns den Boden unter den Füßen wegreißt, damit wir auf die Knie fallen, weil wir sonst nicht aufwachen würden, weil er sonst unser Herz nicht erreichen würde. Und so hat er das bei mir auch gemacht. Er hat dieses Leid zugelassen, damit ich mich ihm zuwende, weil ich war total verhärtet. Ich war auch stolz und arrogant. Wenn du auf der Bühne stehst und Zehntausende jubeln dir zu, du wirst ja total arrogant. Ja? Du denkst ja, du bist Gott. Hey, wenn ich so mache, dann klatschen die alle. Wenn ich so mache, dann winken die alle. Wenn ich sage, springt mal alle, dann machen die das. Du denkst ja, du bist Gott. Völlig geisteskrank. Aber so war es. Und es heißt, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Denn Hochmut führte zum Fall, ne? Das ist also die erste Sünde, die im Himmel stattfand, als sich die Engel gegen Gott auflehnten, weil sie hochmütig waren, weil Luzifer den Thron Gottes beanspruchte. Der wollte sein wie Gott. Und genau mit dieser Lüge hat er ja auch uns Menschen im Paradies verführt, im Garten Eden. Ne? Da kam er in Form einer Schlange und hat gesagt: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem dieser Bäume essen dürft? Schon mal die erste Verwirrung, weil das hat Gott nie gesagt. Er hat gesagt, ihr dürft von allen essen, nur von einem nicht. Also genau umgedreht. Dann merken wir, was Satan tut. Er dreht alles um und verwendet es gegen uns. Hey, Gott will euch was vorenthalten. Ihr dürft nicht wissen. Sagen heute auch viele, ne? Hey, was ist denn das für ein Gott? Der will euch abhalten vom Wissen. Die lassen aber was weg. Das macht Satan auch gerne, er lässt was weg. Ist das der Baum des Wissens oder ist das der Baum des Wissens über Gut und Böse? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gott will ja nicht, dass wir dumm sind. Er will nur, dass uns erspart bleibt, dass wir wissen, was Sünde ist. Sünde ist Trennung von Gott. Aber da Gott liebend ist, hat er uns diesen freien Willen geschenkt. Wisst ihr, Gott wird in dieser Welt, und so war ich ja auch drauf, immer als Tyrann dargestellt. Er ist da oben und der macht, was er will und er will nur Böses von uns. Aber wisst ihr, was der einfach unschlagbare Beweis ist, dass Gott überhaupt kein Tyrann ist und dass er die Liebe in Person ist? Dass er uns einen freien Willen geschenkt hat und dass dieser Baum über das Wissen von Gut und Böse genau diesen freien Willen symbolisiert. Denn wenn Gott die wahre Liebe ist, dann kann er doch nicht irgendwen zwingen, ihn zu lieben. Das geht doch nicht. Könntest du deine Frau zwingen, dich zu lieben? Das wäre doch keine Liebe, oder? Oder umgekehrt, das geht nicht. Liebe unter Zwang ist keine Liebe. Das geht nicht, funktioniert nicht. Also hat Gott diesen Baum in den Garten gepflanzt, damit wir die Möglichkeit haben, von ihm weggehen zu können. Das taten wir. Und die Welt, wie sie ist, ist ein Resultat dieser Entscheidung. Und sie ist eine Summe unserer bösen Taten. Wisst ihr, viele Menschen, die meisten, ich auch, mich inklusive, bevor ich Christus kennengelernt habe, wir werfen das Gott vor. Hey, wenn es Gott gibt, warum lässt er das dann zu, dass es so viel Schlimmes auf der Welt gibt? So viel Leid. Stimmt es? Das ist doch eine der ersten Fragen, die ein Ungläubiger einem Gläubigen stellt. Wie kannst du an sowas glauben? Wenn es einen Gott gibt, wie würde er das dann überhaupt zulassen? Aber wisst ihr, was die Alternative ist? Dass es keinen freien Willen gibt und dass wir gezwungen wären, Gottes Willen zu vollziehen. Und das ist ein Widerspruch an sich, weil dann wäre Gott nicht die Liebe, sondern ein Tyrann. Weil dann hätten wir nicht die Chance, von ihm wegzugehen. Und wenn wir von ihm weggehen können, dann können wir auch zu ihm wiederkommen. Ne? Und er steht mit offenen Armen da. Wie der verlorene Sohn empfangen wird in dem Gleichnis. Wunderbar. Ja, und insofern war ich auch ein verlorener Sohn und Jesus hat 99 Schafe zurückgelassen, um mich zu finden. Wahnsinn. Ich habe gegen ihn gesungen und er hat mich gezogen. Er hat mich gezogen. Ja, dazu war auch Leid nötig. Das weiß ich heute. Aber ich bin ihm dankbar. Weil durch dieses Leid habe ich ihn kennengelernt, weil ich da in eine Position kam, wo ich demütig wurde. Und das heißt, Gott erhört den Demütigen. Und auf den Knien da unten, als mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, da konnte ich anfangen zu beten, und zwar ehrlich zu beten. Ne? Weil Gott hatte meinen Stolz geknackt. Und das war nötig. Ja, ich habe dann noch ein paar Jahre weiter in meiner Band gesungen. Aber ich merkte schon, dass ich mich nach den Konzerten bei Gott bedankte dafür, dass das Konzert so toll war. Aber eben habe ich auf der Bühne noch gegen Gott gesungen. Wie verrückt war das, bitteschön? Ja, da merkte ich doch, da passt irgendwas nicht. Du kannst doch nicht auf der Bühne gegen Gott singen und dich danach bei Gott für das tolle Konzert bedanken. Das ist ja völlig geisteskrank. Ja, das war es auch. Aber ich habe es gemerkt. Gott hat schon an mir gearbeitet. Ein wenig später starb dann mein Vater an den jahrelangen Folgen seines Alkoholmissbrauchs. Qualvoller Tod. Kann ich niemandem empfehlen, an Alkohol zu sterben. Multiples Organversagen. Qualvoll lange. Er lag im Koma. Aber wisst ihr, ich konnte mich vor seinem Tod mit ihm aussöhnen. Ich war noch kein wirklich wiedergeborener Gläubiger. Was das heißt, versuche ich auch noch zu erklären. Aber ich war auf dem Weg zu ihm und ich habe schon gebetet. Und als mein Vater da lag im Koma, so auf der Intensivstation, gebettet auf so einem Bett für doppelseitige Lungenentzündung. Das dreht sich so von einer Seite auf die andere. Habt ihr das schon mal gesehen? Damit irgendwie das Wasser aus der Lunge kommt oder wie auch immer. Mit abgespreizten Armen, wie Jesus. Auf so einem Bett oder wie so ein Bett für eine Hinrichtung, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sieht auch so ähnlich aus. Und ich habe gebetet, dass Gott ihn doch bitte erlösen möge von seiner Qual. Er ist dann gestorben und ich merkte, wie ich mich immer mehr Gott annäherte, weil er mich immer mehr zog. Ja, dann kam schließlich die Corona-Zeit, der Lockdown, und dann hatte ich als Künstler natürlich Zeit, mir Gedanken zu machen, weil ich durfte ja nicht mehr spielen. War ja finito, Spielverbot. So, und dann sah ich den Film The Passion of the Christ, die Passion Christi von Mel Gibson. Kennt diesen Film jemand? Einige. Wenn jemand mal sehen möchte, was unser Herr und Heiland Jesus Christus ausgehalten, ertragen hat, um für unsere Schuld zu sterben, der sollte diesen Film mal schauen. Denn ich hatte vorhin erzählt von der katholischen Kirche mit diesem Kruzifix, der Jesus ist da immer ganz sauber und dann kommt hier ein kleines Rinnsal Blut und hier so ein kleines bisschen unten beim Füßen ein bisschen. Aber ansonsten sieht er eigentlich relativ entspannt, möchte ich nicht sagen, aber normal aus in diesen katholischen Kirchen. Wisst ihr, die Bibel spricht anders darüber und dieser Film zeigt das relativ originalgetreu, was es bedeutet. Jesus war von oben bis unten, von den Haarspitzen bis zu den Zehen, eine offene Wunde, und zwar vorne und hinten. Als Pilatus ihn vorgeführt hat vor die grölende Menge, die ihn kreuzigen wollte, weil er hat ja gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Er hat sich offenbart als ewiger Gott. Und das wussten die Pharisäer und Schriftgelehrten und haben Steine aufgehoben oder wollten ihn in eine Klippe hinunterstürzen. Wenn er diese Ich-Bin-Sätze gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Dieses Ich bin bedeutet, ich bin der Ich bin. So hat sich Gott im Alten Testament vorgestellt. Ich bin der Ich bin. Und diesen Titel hat Jesus für sich in Anspruch genommen. Und das wussten die Menschen und deswegen wollten sie ihn töten. In Wahrheit ist es so, dass Gott uns gegenübergetreten ist. Nur in Jesus Christus. Deswegen sagt er auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und deswegen wird Jesus auch so angefeindet und so gehasst, weil er ist exklusiv. Ne? Wisst ihr, die großen Religionen wollen uns weismachen, so, ey, irgendwie glauben wir ja schon alle an denselben Gott, oder? Kennt ihr doch diesen Spruch, oder? Ach, ihr glaubt doch, die Muslime jetzt oder Buddhisten oder ihr Christen, ihr glaubt doch irgendwie alle an denselben Gott. Was? Auf gar keinen Fall. Buddha hat nicht mehr von sich gesagt, dass er Gott ist. Er wird vielleicht als Gott verehrt, aber er wusste nicht mehr, was die Wahrheit ist. Er war zwar ein Lehrer, sowas wie ein Guru, aber wisst ihr, seine Knochen liegen noch dort, wo er auch verstorben ist. Allah behauptet von sich, der größte aller Verführer zu sein. Und er erlaubt zu lügen. What? Und er sagt von sich, er kann kein Vater sein und dementsprechend auch keinen Sohn haben. Kann das mein Gott sein? Nein. Denn mein Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, 3 in 1. Kann man sich schwer vorstellen, wie kann Gott 3 in 1 sein? Aber wenn ich euch so sehe, ihr seid auch alle 3 in 1. Wisst ihr das? Weißt du, dass du 3 in 1 bist? Nach dem Abbild Gottes erschaffen? Du bist nämlich Körper, Geist und Seele. Trotzdem spreche ich nur zu einer Person. Abgefahren, oder? Weil Gott hat in der gesamten Schöpfung seinen Fingerabdruck hinterlassen. Nicht nur in dir, in mir, nicht nur in der DNA. Übrigens, die DNA ist ein Programm. Welches Programm kann sich selbst programmieren? Das geht gar nicht. Muss programmiert sein. Also, anzunehmen, es gäbe keinen Gott, ist ungefähr so, als würde man einen Topf sehen, also so aus Ton, und sagen, der Topf hat sich zufällig aus dem Nichts heraus selbst getöpfert. Warum? Ja, ich finde gar keinen Töpfer da drin. Völlig wild, oder? Aber das glauben Atheisten. Oder als würdest du einen Computer aufschrauben und würdest sagen, ich suche jetzt mal nach dem, der diesen Computer gemacht hat. Da ist keiner drin. Der muss sich selbst zusammengebaut haben. Ja, das glauben Atheisten. Ich persönlich kann ja nicht genügend Glauben aufbringen, um Atheist zu sein. Weil da glaubt man an das Wunder, dass das Licht zufällig alles aus dem Hut gezaubert hat. Samt Intelligenz, Materie und Information. Aber Information kann nur einem Geist entspringen. Und jede Zelle enthält so viel Information, das ist unfassbar. Also, an diesem Tag, als ich, ach übrigens, 3 in 1, was denn noch? Die ganze Schöpfung, habe ich gesagt. Das Universum ist was? Raum, Zeit und Materie. 3 in 1. Wie Gott 3 in 1 ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Raum ist 3 in 1. Glaubt ihr nicht? Doch, Länge, Höhe, Breite. Wie Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alles ist nach seinem Abbild erschaffen. Was denn noch? Was habe ich noch gesagt? Raum, Zeit. Zeit ist was? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ach, krass, oder? Weil sich Gott, und zwar der einzig wahre und lebendige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, darin verewigt hat, wenn du so willst. Materie. Glaubst du, dass Materie 3 in 1 ist? Doch. Elektron, Neutron, Proton. 3 in 1. Vom Größten bis zum Kleinsten hat Gott sich verewigt im ganzen Universum. Der einzig wahre und lebendige Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Glaubt ihr nicht, dass der Sohn schon bei der Schöpfung da war? Ich beweise es euch. In der Schöpfung, im Schöpfungsbericht in der Bibel steht, lasst uns Menschen nach unserem Abbild erschaffen. Wer spricht denn da? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Krass, oder? Deswegen konnte Jesus auch sagen, bevor Abraham war, bin ich. Nicht war ich schon, bin ich. Weil Jesus genauso ewig ist wie der Vater und der Heilige Geist. Und alles, was er erschaffen hat, spiegelt seine Dreieinigkeit wider. An dem Tag, als ich diesen Film sah, The Passion of the Christ, die Passion Christi, wo Jesus da wie eine rohe Wunde von oben bis unten stand und von Pilatus vorgeführt wurde. Und er musste sogar sagen, seht, welch ein Mensch, weil man konnte gar nicht mehr erkennen, ob er ein Mensch war. Und was sagt er noch? Warum wollt ihr ihn eigentlich kreuzigen? Ich kann keine Sünde an ihm entdecken. Der ist unschuldig. Er war auch unschuldig und ist es bis heute, weil nur Gott selbst seine Schöpfung betreten kann und ein ganzes Leben leben kann, ohne einmal zu sündigen. Das kann nur Gott, das kann kein Mensch, kein netter Zimmermann von nebenan, der vielleicht nur ein Rabbi ist. Nein, in Jesus ist Gott Mensch geworden, um genau das zu bezahlen, was wir nicht bezahlen können. Ich kann meine Schuld nicht bezahlen und ich wusste, ich ziehe eine kilometerlange Schuldkette hinter mir her. Das hat mich ja so belastet. Ich wusste, ich bin auch schuldig. Wisst ihr, wir tendieren dazu zu sagen, ach, die Welt ist so böse, die anderen sind immer schuld, diese Eliten, die Politiker, oder? Die sind schuld, oder? Ich kenne das auch. Die sind auch schuld für vieles Unheil, was passiert. Aber wisst ihr, ich habe auch Schuld auf mich geladen. Nicht nur, dass ich gegen Gott gesungen habe, aber ich habe auch gelogen. Ich habe Pornos geschaut. Ich habe Gottes Namen unehrenhaft missbraucht. Ich habe Drogen genommen. Ich habe Menschen schlecht behandelt. Ich konnte mit Worten wirklich Giftpfeile abschießen und Menschen zutiefst verletzen. Und diese Schuld kann ich nicht selbst bezahlen. Religion will uns das weismachen. Wisst ihr, man muss nur genügend gute Taten machen, dann werden die guten Taten die bösen aufwiegen. Oder? Das glauben doch religiöse Menschen. Ganz egal, das geht durch alle Religionen der Welt. Die glauben das. Man muss sich verändern, verbessern und dann irgendwann ist man vielleicht gut genug und dann will Gott einen ins Paradies lassen oder ins Nirvana oder wo auch immer, zu den 72 Jungfrauen, wie die Muslime das glauben. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Gott sagt über diese Welt, da ist keiner. Keiner, der gerecht ist. Alle haben sie übertreten. Alle sind wir schuldig vor Gott. Aber wisst ihr, Gottes Urteil ist nicht, na gut, dann fege ich sie mal alle hinweg, sondern er betritt seine Schöpfung. Und aus Liebe zu uns gibt er sich selbst hin. Er lässt sich so unfassbar quälen, diese Geißelungen, wo wirklich so Widerhaken dran sind, die reißen wirklich fingergroße Stücke aus dem Leib, bis die Rippen rausgucken, bis die Wirbelsäule freigelegt ist. Das ist unfassbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da hat man ihm noch eine Dornenkrone aufs Haupt genagelt, von spitzen Dornen, die tief ins Fleisch gegangen sind. Und dann musste er noch das schwere Kreuz tragen. Und dann wurde er festgenagelt an diesem Kreuz. Und wisst ihr, als rohe Wunde, wenn er sich da hochgezogen hat, um nicht zu ersticken, weil es ist ein ganz qualvoller Erstickungstod am Kreuz, musste er seine offengelegte Wirbelsäule hochziehen an diesem rauen Kreuz. Das ist unfassbar. Alles für uns. Weil das heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die beste Nachricht der Welt. Gott liebt uns, deswegen betrat er seine Schöpfung und hat die Rechnung bezahlt, die du und ich nicht selber zahlen können. Das ist unmöglich, denn Gott ist gerecht und heilig. Das heißt, er wäre nicht gerecht und heilig, wenn er sagen könnte, naja, waren ja nur 300.527 Sünden, kommst mal rein, ich will mal ein Auge zudrücken. Dann wäre er nicht gerecht und auch nicht heilig. Also wie kann mein Sündenscore, wenn man mal in der Spielsprache spricht, wie kann mein Sündenscore auf Null gehen? Nur durch das perfekte, unschuldige, göttliche Blut Jesu Christi. Wenn ich ihn annehme, in mein Herz einlade und meine ganzen Sünden unter sein Kreuz lege und sage, komm in mein Leben, veränder mich. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen hast, dann bist du gerettet, aus Glauben durch Gnade, heißt es. Wie der Dieb am Kreuz. Der konnte gar nichts machen, der war fixiert an seine Sünde. Der konnte keine gute Tat vollbringen. Und er hat geglaubt, dass neben ihm der Messias gestorben ist. Er hat gesagt, gedenke meiner. Ich hänge hier zurecht. Er hängt unschuldig. Gedenke meiner, wenn ich ins Paradies komme. Und was sagt Jesus, wenn du ins Paradies kommst? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, weil er geglaubt hat. Und dieser Glaube, der vollkommen vertraut, der lässt dich zu einem wiedergeborenen Kind Gottes werden. Was bedeutet das? Gott verändert dich. Er gibt dir ein neues Herz. Er nimmt dein steinernes Herz heraus und gibt dir ein Herz aus Fleisch und Blut. Wie es der Prophet Hesekiel vorhergesagt hat im Alten Testament. Und er gibt dir einen neuen Geist. Dass du auf einmal anders denkst und die Leute denken, der ist jetzt total gehirngewaschen. Das denken die über mich. Und wisst ihr, was ich denen sage? Ihr habt recht. Und dann sage ich, du gibst das sogar zu, dass du völlig gehirngewaschen bist? Sage ich, ja. Ich war es aber vorher auch. Wie, du warst es vorher auch? Ja. Vorher hat mich hier diese Matrix, dieses Reich des Dunklen gehirngewaschen, ohne dass ich es überhaupt gemerkt habe. Denn diese Welt wurde dem Teufel übergeben, als wir ihn gewählt haben im Paradies. Und wir seiner Lüge geglaubt haben, ihr werdet sein wie Gott. Das war ja sein Begehren, ne? Das hat er auf uns projiziert. Hey, ihr könnt sein wie Gott. Wisst ihr, er wusste genau, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Menschheit, dieser geliebten Menschheit Gottes, die ich zutiefst verabscheue, so denkt der Teufel, der werde ich die Unsterblichkeit nehmen. Und das hat er geschafft. Der Lohn der Sünde war der Tod. Er hat uns auch nicht gezwungen. Er hat uns ja auch nicht die Frucht in den Mund gesteckt, uns gefesselt vorher. Aber er hat uns belogen. Nein, ihr werdet nicht sterben, hat er gesagt. Ihr werdet sein wie Gott. Und wisst ihr, die Menschen wollen heute noch sein wie Gott. Transhumanismus, Robotik, Chips hier im Kopf. Ihr werdet unsterblich sein durch die Technik. Das versucht man uns doch heute schon einzureden, oder? Das ist die alte Lüge der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Aber Unsterblichkeit kriegen wir nur durch Jesus Christus zurück. Nicht durch die Lügen des Teufels. Deshalb, an dem Tag, als ich diesen Film gesehen habe, bin ich wirklich zusammengebrochen und in Stücke, wie so ein Mosaik. Bin auf die Knie gesunken, habe mein Leben Jesus übergeben. Und wisst ihr, er hat mich wieder zusammengesetzt. Und dann, an diesem Tag, als ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben. Ich weiß, du hast meine Schuld am Kreuz bezahlt und ich kann diesem perfekten Sühneopfer nichts hinzufügen. Da war dieses Loch auf einmal gefüllt. Auf einmal hatte ich diesen Frieden, nach dem ich immer gesucht habe. Dieses Licht war in mir. Ich bin von dem Dunkel ins Licht gekommen, vom Verlorensein in die Hoffnung, vom Negativsein ins Positiv. Weißt du, meine Frau kam nach Hause und gesagt, ich habe Jesus kennengelernt. Jetzt ist er völlig durch. Sie hat sich 4 Jahre später bekehrt. 4 harte Jahre. Aber Gott ist gut. Gott ist gnädig. Betet für eure nicht bekehrten Angehörigen. Gott erhört Gebete. Gebt nicht auf. Der Teufel möchte, dass ihr aufgebt. Mein Sohn, der ein Auge verloren hat, hat letztens seinen Führerschein gemacht. Cool, oder? Mit einem Auge. Das heißt, er brauchte keine Chemotherapie, keine Strahlentherapie, hat sein zweites Auge behalten und lässt sich nächsten Pfingsten, kommenden Pfingsten taufen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus dafür. Wir können nichts tun. Aber wisst ihr, jetzt sagen viele, was? Nur durch Glauben bist du gerettet. Was bedeutet das? Nur durch Glauben? So einfach ist das. Und dann kann ich sagen, hey, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dann gehe ich in den Puff. Nee, eben nicht. Wer so denkt, hat es nicht verstanden. Wer die Gnade, die Liebe angenommen hat und der Heilige Geist Gottes wohnt in einem, das ist das, wenn man Wiedergeburt erlebt hat, da ist der Heilige Geist, der uns verlassen hat, als wir von der Frucht gegessen haben, der kommt wieder in uns durch Christus. Nicht, weil ich gut bin, ich kann das nicht selbst herbeiführen. Christus hat das herbeigeführt am Kreuz. Er hat nämlich gesagt, es ist vollbracht, alles bezahlt. Wenn du das verstanden hast und angenommen hast, dann kommt der lebendige Gott in dein Leben und er verändert dich. Und er möchte, dass du Jesus immer gleicher wirst. Deswegen wird dich Gott auch verändern in der Zeit, die für dich gesund ist und gut ist. Du kannst dich dagegen auch sperren. Du kannst dich gegen deine Heiligung sperren. Klar, ist nicht sinnvoll, ist nicht ratsam, wird kein schönes Leben. Auch wenn du gerettet bist, wird nicht toll. Also, wenn du aber gerettet bist, wenn du Wiedergeburt erlebt hast, wenn dich Gott verändert hat, Allein schon in dem Denken, was Jesus anbelangt. Wenn du weißt, was das Evangelium ist, dass du durch Gnade aus Glauben und nicht aus eigenen Werken gerettet bist, dann willst du ja gar nicht mehr sündigen. Du willst ihm doch nicht ins Angesicht sündigen. Du wirst immer mal wieder hinfallen. Aber der Heilige Geist wird sofort dich aufmerksam machen. Das war nicht in Ordnung, was du eben gemacht hast. Was dir früher völlig egal war. Sünde, Schuld, war mir egal früher. Aber ich habe gemerkt, dass ich dahinter was hinter mir herschleppe. Aber jetzt, wo die Sündenkette abgeschnitten ist und alles bezahlt ist, will ich doch gar nicht mehr sündigen. Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Warum? Weil er schon alles getragen und bezahlt hat. Wenn man das begreift, dann kann man sich nur freuen und sagen, danke, aus Liebe hast du das getan. Wow, wer würde diese Liebe zurückweisen? Das ist doch die schönste Sache der Welt, geheilt zu sein. Hier, dieser Abgrund ist weg. Ich brauche keinen Alkohol mehr in mich reinschütten, keine Drogen, keine Pornografie, um zu denken, das würde mich irgendwie glücklich machen. Das tut's nicht. Es lässt das Loch nur tiefer werden. Nur, es gibt nur ein Puzzlestück, was hier reinpasst in das Loch, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Das ist kreuzförmig. Jesus Christus. Nur Jesus passt in dieses Loch in deiner Seele. Und diese Erfahrung, die wünsche ich jedem. Wisst ihr, es geht nicht um Religion. Religion hat alles verdreht. Es geht nur um Beziehung. Gott möchte Beziehung. Er ist ein lebendiger Gott. Möchte, dass du ihn kennenlernst, dass er in dein Leben kommt und dass die Leute zu dir sagen, du bist ja total gehirngewaschen. Und das ist das Schönste. Glaubt ihr, dass mich das verletzt? Nein. Ich sage, ich wünschte, er würde dich auch Gehirn waschen. Dass du sagst, hey, jetzt weiß ich, was du meinst. Hammer. Und das ist die einzige Gehirnwäsche, die dich wirklich total klar und reinwäscht. Nicht nur das Gehirn, auch das Herz, die Seele, alles. Aber diesen Knopf musst du selbst drücken. Da steht Jesus Christus drauf. Plack. Und wenn du ihn in dein Leben lässt, dann wird er dich verändern. Zum Positiven. Es wird nicht immer einfach sein, weil die Welt wird dich erstmal hassen. Die gehört ja wem? Ach, dem Teufel. Bevor Jesus wiederkommt, wird sich daran auch erstmal nichts ändern. Aber es wird immer offensichtlicher werden. Die Welt ist doch völlig gaga geworden, oder? Sind wir doch mal ehrlich. In den letzten 5, 6 Jahren, wir denken doch, ey Mann, was ist denn hier los? Dreht die Welt völlig am Rad? Aber die Bibel sagt uns, dass das so sein wird in den letzten Tagen. Warum? Weil der Teufel merkt, dass seine Zeit abläuft. Deswegen wird er wütend und schießt aus allen Kanonenrohren. Der weiß, dass Jesus immer näher kommt und mit Jesus das Gericht. Und diese Welt, diese verkommene, satanische, perverse, pädophile, Epstein, Weinstein, P. Diddy, ihr wisst, was ich meine. Diese Welt, wo Kinder geopfert werden und ihr Blut getrunken wird, die braucht gerechtes Gericht und nur Gott selbst kann und wird diese Welt richten. Und wenn du selbst nicht in dieses Gericht möchtest, komm zum Kreuz. Du brauchst dazu keinen Priester. Du kannst natürlich mit einem Vertrauten darüber reden, kannst auch mit mir reden nachher noch, aber es ist eigentlich nur ein Ding zwischen dir und Jesus. Komm zu Jesus, geh in dein Zimmer, schließ dich ein, geh auf die Knie wie ich damals und sag, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du das Steuerruder meines Lebens übernimmst. Denn darum geht es auch, Regierungswechsel. Solange Jesus nicht auf deinem Thron sitzt, sitzt irgendwer anders drauf. Der FC Erzgebirge Aue zum Beispiel oder so. Oder irgendeine Band oder sonst was. Vielleicht auch deine Ehefrau, deine Kinder. Jesus sollte da drauf sitzen. Und wenn der da drauf sitzt, dann wirst du deine Ehefrau und deine Kinder auch noch viel mehr lieben. Als jetzt ohnehin schon natürlich, aber dann noch viel mehr. Diese Erfahrung wünsche ich dir und ich danke euch, dass ihr meine Geschichte angehört habt. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen und die Erfahrung der Wiedergeburt, wenn ihr noch keine Kinder Gottes seid. Der Herr segne euch. Danke.